ARD.
SWR Kultur. Forum.
Verarbeitete Lebensmittel, wie Convenience Food unser Leben verändert. Ich bin Sabine Schütze. Convenience Food heißt so viel wie bequemes Essen. Es nimmt uns Arbeit ab, ist preiswert und haltbar. Außerdem sind verarbeitete Lebensmittel überall verfügbar und schnell servierfertig. Weil sie zu unserer Lebensgeschwindigkeit passen, sind bereits 40% unseres Essens hochverarbeitet, Tendenz weiter steigend. Gleichzeitig zeigen Studien, dass sich mit diesen industriell hergestellten Lebensmitteln die Qualität unserer Gerichte verschlechtert hat und dadurch Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumorerkrankungen gefördert werden. Doch ohne verarbeitete Lebensmittel geht's nicht mehr, ist unser Alltag nicht mehr denkbar. Was ist also dran am teilweise schlechten Image von Fertiglebensmitteln und wie können wir Convenience Food vielleicht doch nutzen? Darüber diskutieren hier im Forum mit mir Professor Jutta Dierkes, Ernährungswissenschaftlerin und Professorin für klinische Ernährung an der Universität Bergen in Norwegen. Professor Dr. Laura König, Psychologin und Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Wien. Und Dr. Sieglinde Stähle, Lebensmitteltechnologin und wissenschaftliche Leiterin beim Lebensmittelverband Deutschland e.V. Frau Dierkes, wann haben Sie Ihr letztes verarbeitetes Lebensmittel gegessen und welches war es denn?
Gestern Abend, nein, eigentlich auch heute Morgen, also ich habe ein Vollkornbrot gegessen, was aber in einem, also nicht beim Bäcker oder gekauft worden ist oder nicht selbst hergestellt worden ist und daher anhand dieser Nova-Klassifikation als Stufe 4 gilt.
Zur Nova-Klassifikation sagen Sie mir dann gleich später noch was, also das schieben wir noch mal kurz auf, aber Sie wollten zuerst gestern Abend sagen.
Da habe ich ein Focaccia-Brot gegessen, was ja ganz furchtbar ist. Also nicht mal Vollkorn und noch höher verarbeitet als ein normales Vollkornbrot.
Frau König, wie sieht's bei Ihnen aus? Ihr letztes verarbeitetes Lebensmittel und vor allem als Psychologin, analysieren Sie parallel Ihr Essverhalten?
Nein, ich analysiere mein Essverhalten in der Regel nicht. Ich analysiere auch nicht das Essverhalten der Personen, die mit mir essen. Da entstehen manchmal auch ein paar Sorgen. Ich bin gerade auf Konferenzreise unterwegs in Belgien und dementsprechend natürlich auch auf leicht zugängliches Essen angewiesen, was keinen Kühlschrank benötigt. Und dementsprechend war mein Frühstück heute eine Spinattasche vom Bäcker. Die war aber auch echt lecker.
Und Frau Stähle, als Lebensmitteltechnologin wohnt Ihnen ja bestimmt eine gewisse, sagen wir mal, Grundneugier auf verarbeitete Lebensmittel inne. Kommen die vielleicht deshalb bei Ihnen häufiger in den Einkaufskorb?
Also eine Grundneugier und eine Grundhaltung zu verarbeiteten Lebensmitteln habe ich durchaus, genau. Und ich probiere auch gerne was aus und studiere neue Entwicklungen, wenn sie dann im Regal liegen, ob ich sie unbedingt kaufe, das entscheide ich dann vor Ort. Und ich habe gegessen, wenn Sie mich auch ergänzen, fragen wollen, das, was ich eben für richtig halte, dass man Dinge mischt. Ich habe Joghurt mit Müsli und Banane, also eine Banane völlig unverarbeitet gegessen, aber das eben kombiniert, ganz ohne schlechtes Gewissen.
Ja, ich finde auch, dass man beim Essen selten ein schlechtes Gewissen haben sollte, einfach damit man es sich schmecken lassen kann.
Genau.
Und beim Müsli bin ich übrigens auch dabei, also das ist auch etwas, was ich morgens häufig esse. Dann bleiben wir mal, Frau Stähle, bei den Begriffen. Convenience Food, können Sie uns den bitte mal klären?
Ja, also Ihre Eingangsübersetzung sozusagen als Convenience meint bequemes Essen, das ist durchaus richtig. Also Convenience-Produkte haben eben schon einen gewissen Grad der Vorbereitung erreicht. Sie werden eben in einem bestimmten vorbereiteten Verarbeitungszustand bereitgestellt. Das geht unterschiedlich weit und Sie können dann eben unter Abkürzung dann aufwendiger Küchentechniken leicht verwendet werden und eingesetzt werden bei der häuslichen Zubereitung von Lebensmitteln. Es geht natürlich auch so weit, dass sie fix und fertig angeboten werden, nur noch aufgewärmt werden müssen. Das ist dann nicht nur convenient, sondern das ist dann auch ready to eat in unserer Sprache, also zum Verzehr unmittelbar so weit vorbereitet. Aber das ist nicht gleichzusetzen. Das würde ich gerne korrigieren, dass Convenience oder Ready-to-Eat gleich hochverarbeitet oder industriell bedeutet. Das ist, denke ich, nicht ganz korrekt, dass ausschließlich aus einem sehr intensiven Verarbeitungsprozess dann Convenience-Produkte hervorgehen, sondern da gibt es auch viele Stufen davor. Es gibt auch handwerkliche, also aus handwerklichen Betrieben, aus Manufakturen Angebote oder im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung aus Großküchen gibt es Angebote, die als Convenience zu sehen sind. Und das hat dann mit einer industriellen und hochtechnisierten Hochverarbeitung dann, also das ist nicht identisch. Das würde ich bitten, das nicht gleichzusetzen.
Können Sie uns das noch mit Beispielen anreichern?
Mein Lieblingsbeispiel ist die Tomate. Also weil hier auch dann die Nutzung der Verarbeitung oder die Vorteile von Lebensmittelverarbeitung deutlich werden. Also man kann Tomaten vor Ort, dort wo sie wachsen, wo sie hochreif geerntet werden können, eben verarbeiten und es wird Tomatenmark oder es wird Tomatenpüree in einem ersten Stadium daraus und das lässt sich ja dann schon als Convenience-Produkt anbieten und dann lässt sich aber das noch weiterentwickeln. Man kann Tomatensuppen, Fertiggerichte unter Verwendung jetzt von Tomatenpüree oder Tomatenmark machen. Also eben die fertigen Spaghetti Bolognese, die Ravioli in der Dose, die immer noch beliebt sind seit meiner eigenen Kindheit. Aber hier wird eben deutlich, dass es in Richtung Fertiggericht gehen kann, aber nicht muss.
Also die Dosentomate ist genauso Convenience wie die Spaghetti Bolognese.
Das sind ja Convenience-Produkte, die dann aber schon so weit in der Zusammensetzung, in der Angebotsform ja ausgereift sind, dass ich die nur noch aufwärmen muss. Wohingegen ja mit dem Tomatenmark, für mich ist das eigentliche Convenience-Produkt, also das einen bequemen Zugang und eine Arbeitserleichterung mit sich bringt. Aber ich muss ja noch was draus machen.
Ja, wir haben es gerade gehört, ne? Die Bandbreite verarbeiteter Lebensmittel, die ist riesig. Letztendlich ist auch eine einfache Butter verarbeitet. Die Tomaten, ob Dosentomaten oder Tomatenmark, haben wir auch gerade angesprochen. Schokolade gehört leider auch dazu, muss ich als Schokoholic sagen. Und klassische Fertiggerichte wie die Tiefkühlpizza, die fällt wahrscheinlich erstmal uns allen als erstes ein, aber es gehört mehr dazu. Frau Dierkes, sagen wir mal so, Sie haben sich mit den bekannten Einteilungen, die sich auf verschiedene Verarbeitungsgrade beziehen, eingehend beschäftigt. Können Sie uns die mal für uns bitte erläutern, welche es da gibt und wie die Einteilungen so aussehen?
Sehr gerne. Also die bekannteste Klassifikation für verarbeitete Lebensmittel ist ja die sogenannte NOVA-Klassifikation.
Die Sie eingangs angesprochen hatten.
Genau, die 2009 in Brasilien entwickelt wurde. Und zwar nicht unbedingt von Ernährungswissenschaftlern, sondern eher von, also Carlos Monteiro, der die entwickelt hat, ist Professor für Public Health. Also da ging es eher um die Gesundheitsaspekte. Mhm. Und ganz bewusst ist es auch so, dass die NOVA-Klassifikation überhaupt nicht auf die Nährstoffe eingeht, die Lebensmittel beinhalten, sondern ausschließlich den Verarbeitungsgrad. Und da ist es eben so, dass die NOVA-Klasse 1, das sind unverarbeitetes Obst und Gemüse oder Fleisch, also geschnitten darf es sein, kann auch tiefgefroren sein, aber im Prinzip unveränderte Lebensmittel, so wie sie geerntet oder geschlachtet werden. Klasse 2 sind sogenannte kulinarische Zutaten, also zum Beispiel Zucker, Öl, Butter, Honig, also die im Prinzip nicht alleine gegessen werden, sondern die als Teil von weiter küchentechnischer Verarbeitung gelten.
Also quasi Zutaten zu Gerichten sind auch.
Genau, genau. Und dann haben wir noch die Klassen 3 und 4 und das ist eben das, was eben so häufig kritisiert wird. In der Klasse 3 sind zum Beispiel Konserven. Meiner Ansicht nach wären die Dosentomaten zum Beispiel schon da anzusetzen. Käse, Bier, andere. Und dann gibt es hochverarbeitete Lebensmittel oder mit Carlos Monteiro zu sagen ultra-processed food, also ultraprozessierte Lebensmittel. Auf Deutsch sagen wir dann aber hochverarbeitete Lebensmittel. Und das sind Lebensmittel, die im Prinzip ohne weitere Zubereitung gegessen werden können, also wie zum Beispiel ein Müsli-Riegel oder eine Schokolade und die auch Zutaten enthalten, also das ist die Definition, die normalerweise in der Küche, also in einer nicht professionellen Küche so nicht zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel Emulgatoren, Verdickungsmittel und so weiter. Und hier werden dann zum Beispiel auch Fertiggerichte zu nennen, Soßen, ja eine ganze Reihe. Aber eben auch zum Beispiel Vollkornbrote, die aus zusammengesetzten Komponenten der Mehlverarbeitung gebacken werden.
Da müsste ich kurz nachfragen beim Vollkornbrot. Das Vollkornbrot wäre nach der Nova-Klasse die 4?
Ja, da ist es nicht so einfach, weil das Vollkornbrot ist nach der Nova-Klasse nur dann 4, wenn es sozusagen industriell gefertigt wurde. Wenn Sie das Vollkornbrot zu Hause backen, dann ist es Nova-Klasse 3.
Wo besteht da der Unterschied? Wenn ich es industriell backe, ich kann ja die gleichen Zutaten wie zu Hause nehmen, oder liegt es an den Zusatzstoffen, die Sie eben schon genannt haben?
Ja, nicht jedes industriell hergestellte Vollkornbrot enthält ja diese Zusatzstoffe. Aber was sehr häufig passiert ist, dass beim industriellen Backen werden verschiedene Fraktionen von Mehl gebildet und zugesetzt. Oder auch zum Teil wird extra Gluten zugesetzt, um einfach die Backeigenschaften zu verbessern. Und das macht man natürlich zu Hause nicht, weil man diese Zutaten ja gar nicht kaufen kann. Letzten Endes für den Nährstoffgehalt spielt es überhaupt keine Rolle. Es ist genau das Gleiche drin. Und das ist auch der Hauptkritikpunkt an der ganzen Nova-Klassifikation, dass nur der Verarbeitungsgrad zählt und nicht die Nährstoffzusammensetzung.
Ich bin ja sehr dankbar, dass jetzt am Ende angeführt wurde, dass also Kritikpunkte an dieser Nova-Klassifizierung. Sie ist ja äußerst umstritten und so als gültig und zu nutzen, das wäre also eine falsche Darstellung, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, dass das einfach die anerkannte Klassifizierung und Systematik ist, auf die man sich wissenschaftlich verständigt hat. Dem ist nicht so. Das ist eben alles mit großer Vorsicht einfach nur zu thematisieren, weil es, Sie haben es ja gesagt, am Ende zählt ja gar nicht die Zusammensetzung des Lebensmittels dann für die Einordnung, sondern nur die Frage, welche Technologien wurden angewandt und mit welcher Intensität.
Ich stimme Ihnen da völlig zu. Und die Nova-Klassifikation ist auch nicht die einzige Klassifikation für verarbeitete Lebensmittel, aber es ist eben die bekannteste.
Wir reden ja nicht in Nova-Klassen. Ich glaube, das würde unsere Hörer auch nur verwirren. Wir reden aber über verarbeitete Lebensmittel. Und das sind eben nicht die unverarbeiteten. Und das ist jetzt auch nicht Butter oder Zucker, was die 2 wäre, sondern wir reden von den Nova-Klassen 3 und 4, also von verarbeiteten Lebensmitteln, von Konserven über Käse, Müsli-Riegel, Fertiggerichte, Schokolade und so weiter. Wir haben es ja auch schon eingangs gehört, etwa 40% unseres Essens ist hochverarbeitet, Tendenz weiter steigend. Und ohne diese Lebensmittel wären wir ja, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, schlichtweg nicht mehr überlebensfähig. Frau Steele, würden Sie meine dramatisch formulierte Aussage unterschreiben, dass wir also ohne hochverarbeitete Lebensmittel hier quasi verhungern würden?
Also fast. Fast würde ich das unterschreiben. Und ich denke, es gibt Teile unserer Bevölkerung, die mehr oder weniger stark angewiesen sind auf hochverarbeitete Lebensmittel, weil eben die Zeit und zum Teil auch Kenntnisse fehlen, sich in Teilen oder ganz mit Alternativen zu versorgen. Ob wir jetzt insgesamt verhungern würden, das ist etwas dramatisiert, aber wir könnten definitiv in der Lebensmittelverarbeitung nicht mehr so, wie es heute möglich ist und üblich ist und ja auch eine gesellschaftliche Forderung ist, so nachhaltig mit den Rohstoffen und mit dem, was uns eben an Grundlagen zugeführt wird aus der Natur, umgehen. Also man könnte nicht so intensiv die pflanzlichen Rohstoffe, die tierischen Rohstoffe nutzen, um da verschiedene Bestandteile dann in anderen Weiterverarbeitungsprozessen zuzuführen. Das wäre deutlich limitiert, würde zu sehr viel mehr Verschwendung von Ressourcen und auch gegen Nachhaltigkeitsgrundsätze sprechen.
Ich würde gerne an der Stelle eigentlich sogar noch einen Schritt weitergehen und das vielleicht sogar noch mal positiver bewerten. Letztendlich ist die Industrialisierung der Lebensmittelproduktion eine extrem wichtige kulturelle Errungenschaft für uns. Das macht zum Beispiel überhaupt erst möglich, dass wir 4 jetzt hier zusammensitzen können und eben nicht damit beschäftigt sind, in unserem eigenen Gemüsegarten was anzubauen oder das Vollkornbrot selbst zu backen. Also es hat letztendlich eigentlich überhaupt erst eine gewisse kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung möglich gemacht. Und wir sehen das zum Beispiel, wenn wir uns mit anderen Teilen der Welt vergleichen, heute, in denen eben auch noch ein großer Teil der Bevölkerung sich selbst über Landwirtschaft versorgen muss. Und damit einher kommen dann natürlich auch bestimmte Bedarfe wie eben die Haltbarmachung, die dann wiederum weitere zeitliche Ressourcen für uns auch schaffen. Also wenn ich eben die Marmelade im Supermarkt kaufen kann und sie nicht selbst zubereiten muss, dann habe ich natürlich auch wieder Zeit für andere Dinge, was dann letztendlich wieder auch wirtschaftliche Vorteile natürlich bietet, weil wir dann eben unsere kostbare Zeit auf andere Dinge verwenden können. Und da muss man sagen, gerade auch wir als Frauen, die eben aufgrund von kulturell geprägten Geschlechterrollen vielleicht eher diese Aufgaben sonst eigentlich übernehmen würden.
Andererseits müssen wir aber auch sehen, dass natürlich, also wir haben immer geglaubt, dass die Leute irgendwie so Haushalt und Kochen, dass die das alles von alleine irgendwie können, beziehungsweise dass es einfach von Generation zu Generation übertragen wird. Und wir sehen aber auch, dass das eben, dass es da einen Bruch gibt. Viele Leute können einfach nicht mehr kochen. Das gilt für Männer und für Frauen. Und diese Leute sind dann natürlich auf verarbeitete Lebensmittel angewiesen. Und denen fehlt aber letzten Endes auch eine kulturelle Errungenschaft. Also nämlich einfach sein eigenes Essen zubereiten zu können. Also hier sehe ich ganz klar einen Bedarf, also auch für die Schule, dass es da einfach mehr Fokus auf die Ausbildung für Kochen und Haushaltswissenschaften gelegt wird.
Wir sind hier ziemlich offensichtlich so in einem Zwiespalt. Verarbeitete Lebensmittel haben uns mehr Zeit verschafft, weil wir nicht mehr ständig in der Küche stehen müssen, weil wir nicht selbstständig ernten müssen den ganzen Tag. Und damit geht uns auch was verloren. Wir haben aber doch sicher noch mehr Vorteile, die uns die hochverarbeiteten Lebensmittel durchaus bieten.
Also ich darf gerne noch etwas ergänzen. Ich hatte ja schon die Nutzung von Ressourcen angeführt, die Nachhaltigkeit. Aber jetzt aus Verbrauchersicht, es ist die Verfügbarkeit. Also ohne hochverarbeitete Lebensmittel oder verarbeitete Lebensmittel hätten wir ja nicht in dem Maße ganzjährig ein gleichbleibendes Angebot und Verfügbarkeit in den Regalen, dann wäre wesentlich mehr jahreszeitliche Einflüsse, Ernteeinflüsse und nur Verarbeitungstechnologien, Konservierungstechnologien, Haltbarmachung ermöglicht ja, dass wir also gleichmäßig übers Jahr immer gut und hochwertig versorgt werden. Also all das sind die Aspekte, die Lebensmittelverarbeitung schon ja auch traditionell erfüllen und in sich bergen und die jetzt heute durch eine Intensivierung der Verarbeitung sich ja nicht ändern, vielleicht etwas aus dem Blickwinkel geraten, dass eben Lebensmittelverarbeitung für Sicherheit, für Haltbarkeit und für Verfügbarkeit sorgt.
Also wenn es um die Vorteile geht, ist die Haltbarkeit und Sicherheit auf jeden Fall die wichtige Vorteile. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass wir relativ preiswerte Lebensmittel zur Verfügung haben.
Und wir sind natürlich saisonal unabhängig.
Genau.
Gerade im Winter, mehr als Kohl essen ist, glaube ich, für viele ein Riesenvorteil, um es mal sehr salopp auszudrücken.
Und man muss ja auch ehrlich sein, also auch eine häusliche Zubereitung oder eine das, was wir jetzt vielleicht noch, wie wir hier zusammensitzen, erlernt haben, aber was jetzt ja schon beklagt wird, dass es verloren geht, das Kochen oder auch das Vorräte anlegen, das sind ja auch Verarbeitungsprozesse, die im Ergebnis nicht besser sind. Und was jetzt die Einwirkung auf die Lebensmittel, die Vitaminverluste angeht, als die industriellen. Im Gegenteil, also industriell kann viel schonender verarbeitet werden. Wir hatten das Beispiel Marmelade kochen, häuslich Marmelade kochen. Da muss ich mehr Hitze zuführen, als dass ein industrieller Prozess unter Vakuum zulässt. Also da ist die Hitzeeinwirkung auf das Obst in der Marmelade ist weitaus geringer.
Aber
als in der häuslichen Zubereitung.
Ja, aber also ich stimme Ihnen dazu, aber die Kritik richtet sich ja im Wesentlichen auch gegen diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die durch den Zusatz von Zusatzstoffen, also am einfachsten Konservierungsmittel, aber eben auch Emulgatoren, Verdickungsmittel, Farbstoffen und so weiter, Aromastoffe, dass die eben dadurch besonders verändert werden und dass die natürlich auch Gesundheitseffekte haben. Und diese Kritik kann ich schon nachvollziehen, dass Verbraucher da auch besorgt sind. Was nehmen wir eigentlich zu uns? Und weil das auch für den Normalverbraucher kaum nachzuvollziehen ist.
Und es ist auch erforderlich, sich Gedanken zu machen, was nehmen wir zu uns und was möchte ich und was möchte ich nicht. Aber die Kritik, Sie haben es eben ausgeführt, richtet sich an die Zusammensetzung dann eines Endlebensmittels, das in der Regel einen hohen Verarbeitungsgrad hat, aber es ist ja eigentlich dann nicht der Zustand, der Verarbeitungszustand, sondern es ist die Zusammensetzung, die ja auch ernährungsphysiologisch wirksam ist. Es ist ja nicht die Technologie. Und da muss ich aber dann auch dagegen halten, dass die Zusammensetzung ja nicht ganz verborgen bleibt. Also wir haben Zutatenverzeichnisse bei verpackten Lebensmitteln, über die man eben sich sehr gut informieren kann, welche Stoffe dort drin sind, was zur Konservierung zugesetzt wurde. Und dann kann ich als Verbraucher entscheiden, ob ich das dann so möchte oder nicht. Anders ist es eine Gemeinschaftsverpflegung, das gebe ich zu. Aber wenn ich am Regal stehe, dann habe ich schon eine Basis, um mich zu informieren und mich zu entscheiden.
Das setzt natürlich voraus, dass ich mich wirklich in diese Lebensmittelzusatzstoffen einarbeite. Also es gibt einfach auch viele Verbraucher, die entweder nicht das Wissen oder nicht das Interesse haben, sondern die aber grundsätzlich sich gesund ernähren wollen, aber eben sich nicht vorher weiter informieren möchten. Ich verstehe diese Kritik an diesen Zutatenlisten, die ja wirklich oft schwierig zu lesen sind, verstehe ich völlig.
Also ich denke, man kann von den VerbraucherInnen nicht erwarten, dass sie alle ein abgeschlossenes Studium der Ernährungswissenschaften oder der Lebensmitteltechnologie haben und dementsprechend ja auch die Bedeutung oder die Konsequenzen der Zusammensetzung von gerade verarbeiteten Lebensmitteln so beurteilen können und insbesondere auch hinsichtlich unglaublichen Angebots, auch hier wieder an sich erstmal natürlich eine tolle kulturelle Errungenschaft, dass wir in den Supermarkt gehen können und unter tausenden Produkten auswählen können, auch für ein ganz bestimmtes Lebensmittel finden wir vielleicht 5 bis 10 verschiedene Alternativen im Regal. Aber das macht Einkaufen natürlich echt kompliziert. Und die wenigsten von uns, wenn wir ganz ehrlich sind, haben vermutlich die Zeit, jedes einzelne Produkt umzudrehen, vielleicht 2 oder 3 Produkte miteinander zu vergleichen und die Zutatenlisten, Nährwerttabellen etc. zu studieren.
Zumal das aufgrund der Schriftgröße schon schwierig ist.
Ja. Und an dieser Stelle können natürlich solche einfachen Einteilungen sehr hilfreich sein. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen oder diese Klassifikation kritisch hinterfragen und eben auch hinterfragen, ja, sind die vielleicht irreführend? Schüren die vielleicht auch Sorgen oder Ängste, die vielleicht eigentlich gar nicht notwendig wären? Oder führt es vielleicht sogar auch zu einer Art Übergeneralisierung? Also denken dann eben VerbraucherInnen zum Beispiel, wenn sie von hochverarbeiteten Lebensmitteln hören, dass eben prinzipiell alle industriell hergestellten Produkte gesundheitsschädlich sind. Und das ist ja vielleicht auch nicht die Schlussfolgerung, die VerbraucherInnen an der Stelle ziehen sollten. Aber irgendeine Form der Vereinfachung ist aus psychologischer Perspektive, aus VerbraucherInnen-Perspektive notwendig, weil man sonst gar nicht mehr durchblickt.
Ich finde das sehr wichtig, was Sie da gerade gesagt haben, weil das Problem ist ja, dass ganz viele von den hochverarbeiteten Lebensmitteln ja auch, also unabhängig vom Verarbeitungsgrad, also auch ernährungsphysiologisch nicht wirklich gute Lebensmittel sind. Also sie enthalten oft viel Salz, viel Fett, viel Zucker. Also zum Beispiel die Tiefkühlpizza, wenn Sie auch mal darauf gucken, wie viel Salz eine Tiefkühlpizza enthält, dann ist die empfohlene Salzmenge mit einer Pizza weit überschritten. Zum Beispiel, sie enthalten eben auch sehr viel Fett und sehr viel Zucker, sehr wenig Ballaststoffe. Und deswegen kritisieren wir aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ja den Verzehr von bestimmten hochverarbeiteten Lebensmitteln. Frau Stähler hatte ja gerade schon mal die Lebensmittel, die direkt zum Essen verfügbar sind, angesprochen, also diese Ready-to-Eat-Sachen. Was wir immer wieder vergessen ist, dass es auch ganz viele sehr gesunde Ready-to-Eat-Lebensmittel gibt. Zum Beispiel ein Apfel, den kann man einfach so essen. Da muss man nichts weiter mitmachen, außer ihn vielleicht zu waschen.
Da kann aber vielleicht Frau König aushelfen, warum wir denn eben nicht zum Apfel greifen, sondern zur Spinattasche.
Ja, weil es schmeckt, würde ich sagen. Viele hochkalorische Lebensmittel, auch gerade Lebensmittel, die industriell produziert und vielleicht auch entsprechend entwickelt worden sind. Produktentwicklerin ist ja ein spannendes Berufsfeld. Die sind natürlich auch so entworfen, dass sie eine Kombination von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen aufweisen, die für uns, für unser Gehirn, ja, die beste Kombination sind oder sehr ansprechend sind. Und das Ganze ist letztendlich evolutionär bedingt. Man kann eigentlich fast sagen, im Prinzip ist unser Gehirn da vielleicht noch in der Steinzeit verhaftet, hat sich noch nicht an die moderne Welt angepasst. Wenn wir uns mal, ehrlich gesagt, selbst einige hundert Jahre zurückversetzen, vielleicht sogar nur wenige hundert Jahre zurückversetzen, dann wussten viele Menschen vielleicht nicht unbedingt, wann es das nächste Mal wieder was zu essen gibt oder wann es das nächste Mal wieder ausreichend zu essen gibt. Es macht also durchaus Sinn, zum einen, dass wir dann essen, wenn Essen verfügbar ist. Denn eben, vielleicht gibt es heute was und dann drei Tage nicht mehr, man weiß es ja nicht. Und auf der anderen Seite dann aber auch die Dinge isst, die viel Kalorien, viel Energie pro Volumen mit sich bringen. Denn unsere Magenkapazität ist ja trotz allem begrenzt. Dann sind natürlich aus dieser Perspektive hochkalorische Lebensmittel eigentlich besser für uns. Und dass sich diese Tatsache umgekehrt hat, dass wir jetzt in einer Welt leben, wir, meine ich Menschen in westlichen Industrienationen, in einer Welt leben, in der Essen rund um die Uhr im Überfluss vorhanden ist, das ist eine extrem neue Situation und da sind wir eben einfach noch nicht mitgekommen und müssen jetzt diese mal evolutionär-biologischen Voraussetzungen erstmal mit dieser neuen Welt vereinen und dann wird es eigentlich schwierig. Aber ich würde mal sagen, so für den Großteil der Menschheit, der bisher auf diesem Planeten gelebt hat, wäre wahrscheinlich eine Tiefkühlpizza, wenn es sie dann gegeben hätte, die bessere Alternative gewesen als der Apfel, wenn es einfach wirklich nur darum geht, überhaupt genug Energie zu haben, um zu überleben. Heutzutage haben wir mehr als genug Energie und müssen vielleicht eher darauf gucken, dass wir unseren Vitaminbedarf etc. oder Ballaststoffbedarf gedeckt bekommen und dementsprechend ist jetzt der Apfel für uns besser. Aber das war eben lange Zeit vielleicht nicht so.
Ich finde Ihre Ausführungen total spannend. Also warum greifen wir immer wieder zu diesen Lebensmitteln, von denen wirklich in einer Vielzahl von Studien, egal ob unter dem Verarbeitungsaspekt oder unter dem ernährungsphysiologischen Aspekt gezeigt wurde, dass ein hoher Konsum von speziell Erfrischungsgetränken zum Beispiel mit höherem Erkrankungsrisiko für Diabetes und für Übergewicht assoziiert ist.
Ja, haben Sie Erklärungsansätze dafür, außer unsere Steinzeitgene?
Also eine ganz interessante These ist die Textur von Lebensmitteln. Ich habe leider kein anderes schönes deutsches Wort für Textur. Frau Stähle, wie bezeichnet man Textur für jemanden, der nicht Lebensmitteltechnologie
affin ist? Ich bin ja Technologe eben. Für mich ist das ein sehr üblicher Begriff. Ist genau. Konsistenz. Also es geht einfach um die Beschaffenheit, wie sich etwas anfühlt, beißt, sich im Mund verhält. Das ist die Textur.
Genau. Und da ist es zum Beispiel so, wenn Sie eine Tiefkühlpizza nehmen, die müssen Sie deutlich weniger kauen als zum Beispiel einen Apfel. Also kauen löst halt also weitere Prozesse im Verdauungssystem aus, die eben auch mit dem Sättigungsgefühl zusammenhängen. Und wenn man nicht mehr kauen muss, weil die Lebensmittel von sich aus weich sind und kein Kauprozess notwendig ist, dann führt das eben dazu, dass der Sättigungsprozess viel später einsetzt. Das heißt, die Gefahr, dass man sich überisst, also dass man einfach viel zu viel isst, bevor der Körper vom normalen Sättigungsgefühl her sagt Stopp, die ist viel größer bei diesen Lebensmitteln. Und das ist wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Erklärungen, warum hochverarbeitete Lebensmittel zum Beispiel mit Übergewicht und damit eben dann auch mit Diabetes zum Beispiel assoziiert sind.
Also da haben die Produktentwickler bei Fertiglebensmitteln schon perfekte Arbeit geleistet. Sie wissen genau, was wir mögen, was uns anspricht. Und Untersuchungen haben ja auch gezeigt, dass wir zwar immer noch am häufigsten unverarbeitete Lebensmittel verzehren, gleichzeitig aber die meisten Kilokalorien, also auch die meiste Energie über hochverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Das ist ja die Krux, in der wir stecken, oder?
Ich sehe es auch so. Es ist ja jetzt nicht nur böse Absicht der Produktentwickler, sondern es ist ja mit all den Vorteilen, die wir ja thematisiert haben, zumindest neutral zu sehen, dass es dieses Angebot gibt. Unser Körper ist darauf noch nicht gepolt. Er hat sozusagen ein Luxusproblem. Ich möchte aber nochmal dann etwas zurückspringen in die Frage der Transparenz. All die Also die Fragen der Beschaffenheit dieser Lebensmittel, von denen wir uns weniger häufig die Entscheidung treffen, sie einzukaufen und sie in unseren Speiseplan aufzunehmen, die ist aber doch gegeben. Also eine weitere Information, eine Zusatzinformation würde ja das Problem und die Neigung, jetzt solche Lebensmittel lieber zu verzehren als den rohen Apfel, ja nicht ändern.
Oft sind diese Entscheidungen für oder gegen ein Convenience-Produkt nicht unbedingt eine Entscheidung, die wir bewusst nach Abwägen treffen. Würden wir alle Entscheidungen in unserem Leben nur nach bewusstem Abwägen treffen, dann hätten wir es wahrscheinlich heute Morgen alle gar nicht vor die Tür geschafft. Und wenn dann natürlich wir in den Supermarkt gehen und dort sehr viele hochverarbeitete Produkte oder Convenience-Produkte fortfinden, wenn wir durch die Fußgängerzone gehen und insbesondere solche Angebote vorfinden und halt zum Beispiel nicht den Obstkorb mit Apfel, Banane, Birne, dann sorgen diese Prozesse eben dafür, dass man, ohne das großartig zu hinterfragen, dann zur vermeintlich einfachsten Alternative greift. Und dementsprechend sollte man, finde ich, die Verantwortung für eine gesunde Ernährung eben nicht nur auf die VerbraucherInnen ablegen und sagen, naja, ein bisschen mehr Bildung vielleicht noch und dann ist das Problem irgendwie gegessen. So funktionieren wir nicht.
Ich finde das total wichtig, was Sie gerade sagen, weil ich glaube auch Essen und also die Nahrungsaufnahme, das ist so ein basaler Prozess in unserem Leben, dass wir können da nicht permanent drüber nachdenken. Also die meisten Leute haben ja wahrscheinlich das schon mal erlebt, dass wenn man einmal mit zum Beispiel Kartoffelchips angefangen hat, ist es schwierig, nach einer Handvoll aufzuhören. Man isst dann eben doch mehr, als man eigentlich möchte. Das ist eben nicht informationsgesteuert. Wir wissen alle, dass man nicht so viele Kartoffelchips essen sollte, nur mal um jetzt einfach ein Beispiel zu nehmen, aber wir hören trotzdem nicht auf.
Wenn ich die Nurses Health Study richtig in Erinnerung habe, dann sind auch Erfrischungsgetränke durchaus besonders bei den häufig verzehrten, verarbeiteten Lebensmitteln dabei. Und ich meine, in einer französischen Studie gelesen zu haben, dass 50% der hochverarbeiteten Lebensmittel Süßigkeiten und Getränke sind. Auch das weist ja eher darauf hin, dass wir tatsächlich ganz massiv dazu neigen, ich sag's jetzt mal so, die ungesunde Wahl zu treffen, wenn es um verarbeitete Lebensmittel geht.
Absolut. Gerade die Erfrischungsgetränke sind ja ein Paradebeispiel für hochverarbeitete Lebensmittel. Die sind auch ein Paradebeispiel dafür, dass man sie eben trinkt. Also man bekommt sehr viel Energie, also in der Regel aus Zucker, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Man verspürt ja zum Beispiel nach einem Erfrischungsgetränk kein Sättigungsgefühl. Und das heißt, es gibt auch keine natürliche Stoppgrenze, den Konsum zu stoppen.
Dann bleibt jetzt uns die Frage, was können wir besser machen? Wie können wir also damit besser umgehen? Besonders die hochkalorischen verarbeiteten Lebensmittel sind die, die es uns angetan haben, zu denen wir immer wieder greifen. Gibt es einen Weg aus dieser Falle?
Also die Angebote sind ja durchaus da oder sie entwickeln sich. Es gibt ja auch in den letzten Jahren politisch vorgegeben Reduktionsstrategien, um hier etwas ja abzupuffern. Hohe Salzgehalte, hohe Fettgehalte, hohe Zuckergehalte und um Rezeptierungen auszulösen bei den Anbietern. Also sich Gedanken zu machen, wie kann ich einen Pudding schmackhaft machen mit weniger Zucker oder geringer Zuckerverwendung. Wie komme ich von hohen Salzgehalten herunter? Also hier ist eine ganz deutliche Bewegung und Entwicklung zu sehen, die Produkte zu verändern, die Rezepturen ja anzupassen an diese Problematik, dass eben nicht automatisch mit einer Tiefkühlpizza eben eine hohe Salzzufuhr einhergeht. Das lässt sich schon lassen sich die Spitzen nehmen, aber eine Pizza ohne Salz, das geht eben also weder technologisch noch, wäre noch sensorisch, wäre das ein akzeptables Produkt.
Würden wir zu Hause ja auch nicht machen ohne Salz.
Und würde dazu führen, dass die Verbraucher nachsalzen. Ja. Also. Aber es gibt sicherlich diese sogenannten Reformulierungsstrategien in der Industrie. Aber
die Rezepturveränderungen.
Genau. Aber die müssten ja deutlich stärker vorangetrieben werden. Da gibt es auch ganz gute Untersuchungen dazu. Also die Freiwilligkeit für diese Rezepturänderungen, also weniger Zucker, weniger Fett, weniger Salz, die hat eigentlich nicht zum Ziel geführt. Also ich würde das für sinnvoll halten, wenn man jetzt sagt, also wie kann ich denn hochverarbeitete Lebensmittel verhindern? Also dass man erstmal mit den Getränken beginnt. Ich glaube, das ist für viele relativ einfach. Und zwar, dass man einfach zum Durstlöschen Wasser trinkt. Und auch da gerne Leitungswasser.
Das vielen nicht schmeckt.
Ja, aber es gibt ja in Deutschland eine unglaubliche Auswahl an Mineralwässern. Und man kann zum Beispiel ja auch sein Wasser durch einen Spritzer Zitronensaft oder durchaus aufpeppen, wenn man jetzt kein Wasser, also das reine Wasser nicht trinken will. Und es ist auch ein bisschen Gewöhnung. Also wenn man zum Beispiel grundsätzlich sich denkt, Erfrischungsgetränke sind etwas Besonderes. Die darf man durchaus, also ich bin nicht jemand, der sagt, verbannen Sie Erfrischungsgetränke von Ihrem Speiseplan, aber trinken Sie zum Beispiel Erfrischungsgetränke nur am Wochenende. Das ist etwas Besonderes.
Ich möchte auch für die Vertrauenswürdigkeit des Trinkwassers werben. Da gibt es ja auch Vorbehalte, dass eben das Wasser, das eben aus unseren Wasserhähnen fließt, nicht so sicher sei. Dem ist definitiv nicht so. Also es ist Trinkwasser im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte aber darauf hinweisen, veränderte Rezepturen oder Produkte aus veränderten Rezepturen anzubieten, das machen wir gerne seitens der Lebensmittelwirtschaft. Das ist eine Herausforderung, die an vielen Stellen aufgenommen wurde. Neue Produkte sind in die Regale gekommen und sie sind gefloppt. Sie verstehen möglicherweise jetzt die Konsumenten, Konsumentinnen besser als ich, aber ich sage, es muss auch die Akzeptanz da sein. Und da sind wir wieder bei dem, was natürlich besprochen wurde, sensorische Vorlieben, Süßprägungen, denen die Verbraucher folgen. Also nur ein zuckerfreies Fruchtjoghurt anzubieten, das eben dann deutlich anders schmeckt. Damit hat man die Verbraucher noch nicht gewonnen mit dem Angebot, sondern sie müssen es auch schätzen lernen.
Letztendlich würde ich sagen, müssen wir es den KonsumentInnen einfacher machen, beziehungsweise auch durch politisch gesteuerte Maßnahmen unsere Ernährungsumgebung vielleicht ein bisschen besser unseren menschlichen Voraussetzungen auch anpassen. Das Beispiel, das Sie gerade genannt haben, es natürlich noch viele Produkte gibt, die dann mit den neuen Produkten auch in Konkurrenz stehen. Auch solche Sachen wie Gewohnheit, Bekanntheit spielen eine große Rolle bei der Auswahl. Dann kann ich mir schon denken, dass es ein paar Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass das neue Produkt dann nicht so akzeptiert wird. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten und auch hier möchte ich Frau Dierkes nochmal beipflichten, dass es leider vermutlich nicht ausreicht, auf Freiwilligkeit zu setzen. Wir sehen das Gleiche beispielsweise auch bei Kennzeichnungen wie dem Nutri-Score, den es ja jetzt in Deutschland seit ein paar Jahren gibt. Der ist ja
die Lebensmittelampel, ne, sagt vielleicht anderen Leuten noch was. Die Lebensmittelampel, die dann eben mit den Farben Grün, Gelb und Rot spielt.
Genau, der Nutri-Score hat ja 5 Farben theoretisch, also von dunkelgrün bis dunkelrot und einer Buchstabenbewertung von A bis E. A bedeutet sehr gut, E bedeutet eher nicht so gut, ist sehr schlecht. Und da gibt es einige Studien dazu, die zeigen, dass das ein relativ einfacher, für viele Menschen eben sehr leicht zu interpretierender Hinweisreiz ist. Es ist eine Anzeige eben, welche Produkte jetzt eher günstig sind und welche eher ungünstig sind aus gesundheitlicher, ernährungsphysiologischer Perspektive. Die Reformulierung haben wir gerade schon angesprochen. Wenn sie auch flächendeckend und auch in größerem Maße durchgeführt wird, einfach um eben ein gesünderes Grundangebot zu schaffen. Und was man, wenn man jetzt mit PolitikerInnen gerne redet, gerne hört, ist natürlich immer der Wunsch nach Bildung und wieder zurück zur Eigenverantwortung. Ich habe gerade schon gesagt, bin ich jetzt keine große Freundin von, aber natürlich sind auch gewisse immer Bildungs- und Kommunikationsangebote ein wichtiger Baustein, auch wieder hier darüber nachzudenken, was sind denn alltagsnahe, einfach verständliche und auch wirklich für viele Menschen umsetzbare Empfehlungen, an denen man sich orientieren kann. Wie eben gerade auch das Beispiel schon genannt worden ist, doch möglichst Wasser oder vielleicht, wenn man ein bisschen Geschmack möchte, einen ungesüßten Tee zu trinken, möglichst auf verarbeitetes Fleisch zu verzichten. Und wenn man Fleisch essen möchte, dann lieber auf eher unverarbeitetes Fleisch zurückzugreifen und so weiter. Die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind hier an vielen Stellen sicherlich schon ein gutes Vorbild. Das muss man leider sagen, gerade durch die Diskussion in den letzten 1-2 Jahren auch um die neuen Ernährungsempfehlungen für Deutschland, wurde dies natürlich auch in den Medien oft mit einem gewissen Besorgnis aufgegriffen oder gerade die Sichtweise von einer vielleicht auch eher kleineren Gruppe in der Bevölkerung hauptsächlich beleuchtet, die sich da sehr große Sorgen um ihren Fleischkonsum gemacht hat. Aber eigentlich haben diese Empfehlungen doch deutlich mehr zu bieten und eben teilweise auch wirklich sehr gute alltagsnahe Empfehlungen, die man sich wirklich mal anschauen sollte. Und wo wir uns vielleicht auch alle sowohl aus Perspektive der Medien als auch aus Perspektive der Wissenschaft auch Mühe geben sollten, diese auch noch verstärkter zu kommunizieren, eben weil die deutlich einfacher zu verstehen sind als schon alleine, wie viel Gramm Salz man am Tag jetzt essen sollte oder nicht, denn davon haben VerbraucherInnen natürlich auch keine Ahnung. Also da liegt die Verantwortung wirklich nicht primär bei den KonsumentInnen, sondern bei den EntscheidungsträgerInnen und bei denen, die auch für Kommunikation etc. verantwortlich sind.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für dieses Statement. Und ich kann vielleicht dazu noch sagen, dass wir relativ gleichzeitig auch in den nordischen Ländern, also in Skandinavien, neue Empfehlungen für die Lebensmittelauswahl getroffen haben. Und die sind, obwohl wir haben nicht zusammengearbeitet, sie sind aber mehr oder weniger identisch. Also dass wir eben einen stärkeren Fokus auf eine pflanzenbasierte Ernährung sehen, weniger Fleisch. Und das ist, ich sag mal, wenn man wirklich versucht, jeden Tag 5 Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht, wenn man auf die Ballaststoffe schaut, wenn man auf die Vitaminversorgung schaut und auch, was man dann an gesunden, insbesondere Snacks auswählen kann.
Lassen Sie mich gerade kurz zusammenfassen. Wenn wir also wirklich dafür sorgen wollen, dass wir Obst und Gemüse mehr kaufen, dann muss die Wahl ja auch eine leichtere sein. Und das könnte natürlich auch über den Preis gehen. Das wird bereits viel diskutiert. Wir haben gerade die Politik angesprochen, die hier sehr zögerlich ist, viel auf Eigenverantwortung setzt, wo wir gerade auch von Frau König gehört haben, dass die gerade eben nicht so funktioniert. Wir haben aber auch auf der anderen Seite die Reformulierungen in den Lebensmitteln. Also die Industrie macht bereits was und tut was und trotzdem stehen wir Verbraucher immer wieder vor der Qual der Wahl, uns entscheiden zu müssen. Frau König, als Abschlussfrage bitte, wie können wir den Verbrauchern hier tatsächlich nochmal ein paar gute Tipps an die Hand geben?
Also mein Tipp ist immer unter anderem, weil ich den auch in meiner Doktorarbeit untersucht habe, essen Sie bunt. Und das meine ich wirklich ganz wörtlich auf die Farbe bezogen. Versuchen Sie sich einen möglichst bunten Teller zusammenzustellen, mit schön viel Obst und Gemüse, denn dann ist gesunde Ernährung auch gar nicht so langweilig, wie man immer glaubt.
Frau Stähle, Ihre Einschätzung, hochverarbeitete Lebensmittel, haben Sie selbst gesagt, es gibt Reformulierungen und man kann genau nachlesen. Wie sollten wir auf hochverarbeitete Lebensmittel im Supermarkt am besten zugehen? Ihr Tipp dazu?
Ja, also zur Kenntnis nehmen, welches Informationsangebot die Verpackung insgesamt bietet. Werden Nutri-Score angesprochen, werden die Nährwertkennzeichnung angesprochen. Also wenn ich ernährungskritisch eingestellt bin, denke ich, dann sollte der Konsument auch den Schritt machen, dann das tatsächlich zu würdigen und sich dann auf gut informiert entscheiden. Ich habe auch persönlich die Haltung, dass einfach jede Einseitigkeit von Übel ist. Also eine einseitige Auswahl seiner Ernährung in der Zusammenstellung, ob nur Obst oder nur Fertigerzeugnisse, das kann nicht richtig sein. Und deshalb denke ich, auch der gesunde Mix ist das Entscheidende, dass man eben auch die hochverarbeiteten Lebensmittel zu sich nehmen kann und am besten eben in Kombination mit einem Salat oder mit Obst.
Frau Dirkes, sollten wir weniger Fertiglebensmittel essen oder vielleicht einfach nur andere?
Ja, ich denke durchaus. Selber kochen macht Spaß, kann auch in der Familie ganz neue Dynamiken auslösen. Aber wenn zum Beispiel Vollkornbrote als Fertiglebensmittel gelten oder als hochverarbeitetes Lebensmittel gelten, lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Ein hochverarbeitetes Vollkornbrot ist immer noch besser als ein Weißbrot.
Das war das SWR-Forum zum Thema verarbeitete Lebensmittel, wie Convenience Food unser Leben verändert. Es diskutierten die Psychologin Laura König, die Ernährungswissenschaftlerin Jutta Dierkes und die Lebensmitteltechnologin Sieglinde Stähle. Am Mikrofon war Sabine Schütze.